Versammlungsfesten im Herrn. Der liebe Gott hat vor allen Dingen einmal zwei Verheißungen gegeben für die Erlösung der Menschheit, für die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, auch wenn das nicht so deutlich ausgedrückt wird in diesen Prophetien. Einmal die Nathansverheißung etwa 1000 Jahre vor dem Ereignis, das wir heute feiern, und darauf bezieht sich ja auch der Abschnitt der Erklärung des Engels an die Mutter Gottes heute im Evangelium, dass diesem Kind, das sie gebären soll, Gott, der Vater, den Thron seines Vaters David geben wird, dem Fleische nach natürlich, denn von Ewigkeit her ist ja Jesus Christus Gott. Denn das, was heute geschieht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wir heute feiern, das ist die Vereinigung des ewigen Wortes Gottes, der zweiten der drei göttlichen Personen mit der menschlichen Natur. Diese Vereinigung beginnt heute und kommt dann zum Abschluss in der Heiligen Nacht an Weihnachten. Aber die Menschwerdung Jesu Christi, die Menschwerdung Gottes, sie beginnt heute. Und die zweite Verheißung der Menschwerdung Gottes, die haben wir gerade in der ersten der alttestamentlichen Lesung gehört. Es ist eben die Immanuel-Weissagung. Und da lässt ja Gott den Ahas, den König von Israel, wählen, ein Zeichen der Rettung, wenn das auch um eine militärische Rettung damals geht, ein Zeichen von oben im Himmel oder von unten auf der Erde. Ich möchte schon einmal darauf hingewiesen haben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Ahas weicht aus mit der fadenscheinigen Begründung, ich will den lieben Gott nicht auf die Probe stellen. Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist genau dieses Zeichen, das dann Gott verheißen hat. Gut, dann werde ich das tun. Und zwar das Zeichen zugleich von oben aus der Höhe, nämlich wahrer Gott, und unten von der Erde, nämlich die wahre Menschheit, die dann mit der wahren göttlichen Natur vereint wird. Und diese Immanuel-Verheißung ergeht etwa 730, 732 Jahre vor diesem Ereignis, das wir heute feiern. Es ist vielleicht ganz wichtig auch, dass ich mal darauf hinweise, auf diesen langen Zeitraum. Im Grunde genommen hat ja Gott sofort nach dem Sündenfall schon gesagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und die Frau, zwischen ihren und deinem Nachwuchs. Sie werde ich am Kopf treffen und du triffst ihn an der Ferse. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist da eigentlich so wichtig an dieser Botschaft schon? So wichtig ist dann, dass die ganze Menschheitsgeschichte, dass die immer schon Heilsgeschichte ist. Wir meinen ja immer, wir machen alles, ne? Wir machen die Geschichte und wir sind die tollen Hechte und wir können, und die Politiker, die werden das dann alles schon irgendwie in die Reihe rühren, und was ist oder nicht ist, was gut ist, was schlecht ist, das ist dann alles Werk der einer gelungenen oder misslungenen Politik. Das ist ja mal so ganz grob und pauschal das allgemeine Bewusstsein. Dass die Heilsgeschichte bestimmt wird von der göttlichen Vorsehung zum Ersten, die dann eben auch noch funktioniert, und zwar punktgenau. Da dass Gott zu jeder Zeit die Fäden in der Hand hält, das wird ja darin auch deutlich. Oder können Sie über 1000 Jahre oder 730 Jahre disponieren? Verrückt sowas. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das einfach mal bewusst machen, dass wir das mal ganz bewusst zur Kenntnis nehmen, dass Gott derjenige ist und nicht wir in unserem Stolz und unserer lächerlichen Eingebildetheit. Wir sind doch arme Kerle, arme Wichte und bilden uns alles Mögliche ein, was wir alles können. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute schickt der liebe Gott seinen Erzengel Gabriel nach Nazareth zu dieser Jungfrau. Es geht hier nicht einfach nur um einen Besuch, weil es mal nett ist, mal nach ihr gucken, sondern es hat dieser Besuch des Engels eben diesen ganz besonderen Anlass, sie zu fragen, ob sie damit einverstanden ist, mit dem Heilsplan Gottes, in den sie in einer ganz besonderen und einzigartigen Weise eben auch eingebunden ist. Ob sie einverstanden ist, diesen Plan Gottes für ihre Person und diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist Grund dieses Besuches. Und nun kommt eben Gabriel zu dieser Jungfrau von Nazareth und begrüßt sie als Begnadete. Sei gegrüßt, du Begnadete. Ist das nicht schon bedenkenswert? Er sagt nicht, sei gegrüßt, Maria. So, ihr Name. Hätte er doch sagen können, so würden Sie doch auch Leute begrüßen, indem Sie den Namen nennen. Nein. Wenn der Engel Sie als Begnadete bezeichnet, dann ist das eine Wesensaussage. Dann ist das eine Aussage, die überhaupt nur von dieser Jungfrau gemacht werden kann, von dieser Jungfrau von Nazareth. Eine Aussage, die einzigartig und einmalig und unwiederholbar ist. Sie ist die schlechthin Begnadete. Sie ist sozusagen die göttliche Gnade in Person. Und das hat seinen Grund, nämlich welchen? Dass sie die ohne den Makel der Erbsünde Empfangene ist. Das heißt, noch nicht einmal die Erbsünde, geschweige denn eine persönliche Sünde, hat sie jemals angreifen können oder sie jemals besiegen können und in ihre Gewalt bringen können. Allein diese Aussage des Engels, du Begnadete, zeigt schon, dass auch dieses Dogma ihrer unbefleckten Empfängnis, das wir am 8. Dezember feiern, absolut biblisch begründet ist. Nur in diesem einen Wort, das genügt. Diese eine Anrede. Sie ist die Begnadete schlechthin. Und was bedeutet denn das? Die Gnade Gottes in Person zu sein. Das bedeutet natürlich, dass Gott sie mit der Fülle der Gnaden beschenkt hat. Schon bei ihrer Empfängnis. Aber es bedeutet auch, dass sie eben ganz offen ist für diese Gnade, dass sie ganz mit ihrer ganzen Person freie Kapazität ist für das, was Gott ihr geben will und ihr gegeben hat. Denn Gott respektiert den freien Willen des Menschen. Und das ist auch wiederum wichtig für uns, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir beten vielleicht viel um Gnade, aber und sagen, naja, ich habe nichts davon gemerkt oder wie auch immer. Mag schon sein, aber die Frage ist dann, hast du dich denn überhaupt für die Gnade geöffnet? Womit ist denn dein Herz überhaupt voll? Wenn es mit deinem Ego voll ist, kann er mit seiner Gnade nicht landen. Das ist genauso wie mit einer Flasche. Wenn sie die mit Flüssigkeit voll haben, dann können sie draufschütten, was sie wollen, dann läuft alles daneben. Das sollte man auch einmal bedenken. Gerade weil die Menschen, da gehören die guten Katholiken dann auch mit dazu, wenn ich es einmal so bezeichnen darf. Ah ja, die kriegen dann einfach nicht die Gnade. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit diesem Satz exkulpiert man sich selbst und macht den lieben Gott zum Schuldigen. Der liebe Gott schenkt mir die Gnade nicht. Deswegen habe ich sie nicht, deswegen kann ich das nicht. Statt zu sagen, womit ist mein Herz denn vielleicht voll? Dass der Herr da steht mit seiner Gnade und bleibt auf der Gnade sitzen, seine Gnade als Ladenhüter, weil in der Herberge meines Herzens kein Platz für ihn ist. Um es mal weihnachtlich zu sagen. Sei gegrüßt, du Begnadete. Die Begnadetheit ist ihr Zustand, eine Zustandsform der Mutter Gottes, wie das griechische ursprüngliche Wort, das hier gebraucht wird bei Lukas, Kecharitomeni, das eben zum Ausdruck bringt. Das ist nicht mal heute voller Gnade und moin mal und vielleicht irgendwann mal, sondern schlechthin begnadet. Und jetzt eröffnet der Engel ihr, was Gott mit ihr vorhat. Du sollst die Mutter des Sohnes des Allerhöchsten werden. Wer ist denn der Allerhöchste? Das ist Gott. Seines Sohnes, des ewigen Wortes Gottes, der will aus dir, Maria, Mensch werden. Was bedeutet denn das? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das bedeutet, dass das ewige Wort Gottes in ihren Schoß kommt und aus ihr die wahre menschliche Natur annimmt und mit seiner wahren göttlichen Natur in seiner göttlichen Person eint. Und das Kind, das in der heiligen Nacht dann geboren wird, ist wahrer Gott und wahrer Mensch, ungetrennt und ungemischt, vermischt. Die beiden Naturen. Und diese wahre Menschheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese wahre menschliche Natur, das Fleisch, das er annimmt, um es mal mit dem Prolog des Johannesevangeliums zu sagen, von Weihnachten, und das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt, dieses Fleisch ist die reine, heilige und makellose Opfergabe für die Sünde der Welt. Als Sühne für die Sünde der Welt. Das ist das, was er aus ihr dann annimmt. Und die Mutter Gottes ist zunächst irritiert. Ja, wie soll ich denn Mutter werden, da ich keinen Mann habe? Sie kann sich das auch nicht vorstellen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie sie Mutter ohne Mann werden kann. Was ja Grund genug ist, sich über die Mutter Gottes zu aufzuregen und sie lächerlich zu machen und sie zu verspotten, sie als sogar als Hure und Prostituierte zu bezeichnen. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Die Mutter Gottes fragt, wie soll das geschehen? Man könnte vielleicht so interpretieren, was muss ich denn da jetzt machen? Wie hat sich denn der liebe Gott das jetzt vorgestellt, dieses Schwangerwerden mit dem ewigen Wort Gottes? Und jetzt könnte man den Engel so parodieren und sagen, Maria, zerbrich dir nicht den Kopf des lieben Gottes. Der weiß das schon, was er macht. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, was du ja schon mal siehst, auch an deiner Verwandten Elisabeth, die schon in die Jahre gekommen ist und eben schon im 6. Monat schwanger ist, nämlich mit Johannes dem Täufer. Das richtet der liebe Gott schon ein. Das braucht dich überhaupt nicht zu interessieren. Ich komme hierher, um von dir nur eines zu hören, ja oder nein. Stimmst du diesem Plan zu, ohne zu wissen, wie das Gott macht, ja oder nein? Ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe nach deinem Wort. Da gibt es überhaupt keine Diskussion dann. Sie überlässt sich ganz dem Willen und dem Plan Gottes. Er hat diesen Plan, er weiß, wie er ihn verwirklichen will, aber eines kann er nicht, bei all seiner Allmacht. Meine freie Zustimmung ersetzen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das muss man sich ja auch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist allmächtig, aber er respektiert die Freiheit des Menschen, seinen freien Willen unbedingt und sagt nicht, und wenn du, mir ist das wurscht, ob dir das passt oder nicht, wenn dir es nicht passt, dann kriegst du es einfach aufgezwungen von mir. Ich jedenfalls setze meinen Willen durch. Nein. Für Gott ist der freie Wille eines jeden Menschen absolut heilig. Ganz im Unterschied, wenn ich das einmal sagen darf, zu dem Gottesbild von Luther. Für Luther ist Gott ein Willkürgott. Und der Mensch hat keine Freiheit. Parenthese Ende. Ich sage das nur, um da auch mal wieder so gewisse radikale Unterschiede zwischen den Konfessionen da deutlich zu machen, die nach wie vor bestehen, auch wenn sie eben nicht ausgesprochen werden. Wir sind ja all gleich, ne, und so weiter, meinen die Leute. Das ist auch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist kein Dienst an der Wahrheit, so etwas. Das ist kein Ausdruck von Wahrheitsliebe, sondern es ist ein Ausdruck von Wurstigkeit. Es ist so alles wurscht, macht der Kopf weh, um es mal so einfach flapsig mal so zu parodieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die jungfräuliche Empfängnis, jungfräuliche Geburt und auch ihre Jungfräulichkeit nach der Geburt, wie das erste Mariendogma ja besagt, ist Gegenstand von Gespött, von Lästerung, wird belächelt. Auch nicht ein Zeichen von Aufgeklärtheit, ne? Wie die Leute sich hier dafür halten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wäre denn beispielsweise, wenn ein Mann, der heilige Josef oder irgendein, wer auch immer, der Vater Jesu gewesen wäre? Was wäre denn die Folge davon gewesen? Hätte dann dieses Kind wahrer Gott sein können? Na also. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nehmen Sie sich in Acht vor der Weltgescheitheit. Das ist Dummheit, Ignoranz. aber keine Aufgeklärtheit. Ich sage das ganz deutlich, damit wir da nicht mit diesen Gedanken spielen. Wo die Mehrheit steht, muss uns als Katholiken egal sein. Wir müssen auf der Basis, auf dem Fundament der Wahrheit stehen. Der Vater im Himmel ist der Vater, der in der Kraft des Heiligen Geistes seinen Sohn, sein ewiges Wort, in den Schoß der Mutter Maria legt, ohne dass etwa dieses Wort jetzt vom Vater getrennt wäre und getrennt würde. Das auch nicht, er bleibt immer eins mit dem Vater. Aber wenn ein Mann da beteiligt wäre, wie das ja auch von vielen sogenannten Katholiken angenommen wird, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann könnte Jesus Christus nicht wahrer Gott sein und wahrer Mensch. Die wahre Gottheit kommt vom Vater im Himmel, die wahre Menschheit von der Mutter Gottes. Dann könnte es keine Erlösung geben. Dann bräuchten Sie heute Abend nicht in die Kirche zu gehen, da gäbe es auch keine Verkündigung des Herrn. Da könnten Sie heute Abend auch, was weiß ich, sonst irgendwas machen. Sich anderweitig vergnügen. Das wäre der größte Blödsinn dann. Es gäbe allerdings auch keine Erlösung. Ne? Darüber müssen wir uns auch klar sein. Da steht alles mit auf dem Spiel. Lass die Leute nur lachen. Die lachen ihre eigene Erlösung aus. Damit werden sie nochmal konfrontiert. Denen wird das Lachen noch gründlich, sehr gründlich vergehen. Wie demütig ist Gott. Unendlich demütig. Dieser herrliche, ewige, allmächtige Gott. Da ist kein Stolz. Die Menschen sind stolzer in ihrer Armseligkeit und Erbärmlichkeit als der allmächtige Gott. Paradox. Die Mutter Gottes gibt ihr Ja-Wort. Sie ist überhaupt in jeder Beziehung das reine, lautere Ja, das Ja in Person zum Willen Gottes. Absoluter Gehorsam. Marianisch sein heißt eben auch gerade, sie darin zum Vorbild nehmen, in diesem vorbehaltlosen Gehorsam, ich bin die Magd des Herrn. Und mir geschehe nach deinen Worten. Sie überlässt sich mit ihrem ganzen Willen, mit ihrer ganzen Person, mit ihrem ganzen Leben ausschließlich dem Willen Gottes. Er ist der Gestalter ihres Lebens und nicht sie selbst. Die Leute wollen doch heute auch ihr Leben gestalten. Die Mutter Gottes wusste, dass ihr Leben nicht ihr Leben ist, sondern dass sie ihr Leben mit seinem Willen konkurrent machen muss, in Übereinstimmung bringen muss, dass wirklich dann auch, wie Paulus dann sagt, so lebe nicht mehr ich, Christus in mir, und das gilt ja für sie in einer Weise wie für gar keinen anderen Menschen. Mit diesem Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, verlässt sie dann auch der Engel. Mehr will der nicht. Es geht ihm nur um die Beantwortung dieser Frage. Willst du oder willst du nicht? Ja, ich bin die Magd des Herrn. Okay. Das werde ich dem lieben Gott melden. Adieu. Das war es dann schon. Mit diesem Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, widerruft die Mutter Gottes die Jungfrau zunächst einmal Mutter ist, wird sie in diesem Moment allerdings auch durch die Empfängnis, im Moment, in dem sie Ja sagt, ich bin die Magd des Herrn, geschieht die Empfängnis. Und mit diesem Ja widerruft sie das faktische Nein zum Willen Gottes durch die Eva im Paradies. Es ist in diesem Zusammenhang nachdenkenswert, dass Paulus die Erbsünde als die Sünde des Adam bezeichnet. Übrigens auch im Exultet in der Osternacht, da hören wir das ja. Oh, glückselige Sünde des Adams, welch großen Erlöser hast du gefunden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ja eigentlich merkwürdig. Warum ist denn nicht die Sünde Evas? Die hat doch zuerst gesündigt. Wir müssen alles überlegen, alles durchkauen müssen. Wir müssen die Heilige Schrift kauen, liebe Brüder und Schwestern. Verschmecken müssen wir die, richtig lutschen und verdauen. Kauen, verdauen, ganz wichtig. Und dann kriegen wir überhaupt erst den richtigen Geschmack daran. Ja, warum ist es die Sünde Adams, nicht die Sünde Evas, die ja doch zuerst gesündigt hat? Weil Adam derjenige ist, von dem dann alle abstammen. Er ist der Erzeuger der gesamten Menschheit. Und vorher hat Eva das Nein zum Willen Gottes faktisch vollzogen, weil die Mutter Gottes dann erst ihr Ja sprechen konnte, damit der neue Adam, der dann die Sünde Adams revidieren konnte und revidiert hat, geboren werden kann. Auch hier können wir noch einmal sehen, wie sehr, wie wunderbar von Gott das schon im Paradies eingefädelt wird, was wir heute feiern. Alles punktgenau, alles aufs Genaueste, minutiös. Und die Welt in ihrer Arroganz kann das alles gar nicht stören, diesen Heilsplan Gottes. Die Mutter Gottes steht mit ihrem Ja stellvertretend für die gesamte Menschheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie spricht das Ja für alle Menschen gegenüber Gott. So wie der Herr dann sein Kreuzesopfer darbringen wird für alle Menschen. Aber das Ja der Mutter Gottes und das Kreuzesopfer ihres Sohnes mit ihrem Fleisch sozusagen, das nutzt dem Menschen nichts, obwohl es für alle gesprochen und dargebracht ist, wenn der Mensch ihr Ja nicht auch ratifiziert, für sich die eigene Person für gültig erklärt, sagt Ja. Ich nehme das Ja an, ich mache mir das Ja der Mutter Gottes zum Willen Gottes zu eigen und ich lasse mir die Erlösung des Sohnes schenken. Warum? Weil Gott den freien Willen des Menschen respektiert. Die Mutter Gottes kann, auch wenn sie zunächst einmal für die gesamte Menschheit steht, den Menschen nicht ihr Ja einfach überstülpen, sondern das muss jeder für sich dann ihr nachsprechen. Wie jeder dann auch das Kreuzesopfer des Herrn für sich ratifizieren muss. Hüten wir uns vor dem Geschwätz, das ich auch schon oft geklingt, fromm, und klingt schön, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind allerletzt, ne? Haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Hüten wir uns davon. Das nutzt keinem was. Wer verloren ist, für den ist Christus nämlich umsonst gestorben. Es reicht für alle. Das Ja ist für alle gesprochen. Das Kreuzesopfer reicht für alle. Aber für die, die es bestimmt ist, die müssen das auch wollen. Es hat noch einmal etwas damit zu tun, dass alle in die Sünde abstürzen, Erbsünde, auch wenn sie sich nicht gegen Gott entschieden haben, weil sie jetzt in die Lage versetzt werden, dadurch sich positiv für Gott entscheiden zu müssen. Sie müssen ihr Ja dazu sprechen. Sie merken, dass dieser Festtag heute sehr, sehr viele Facetten hat, sehr viele Einzelheiten, die alle sehr, sehr wichtig und bedeutsam sind und die man sich schon bewusst machen muss. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, machen wir uns erneut bewusst, dass wir unser Ja der Mutter Gottes nachsprechen müssen. Aber nicht nur Ja sagen, das haben wir schon mal bei der Taufe gemacht, sondern Ja machen. Das, was wir versprochen haben, das Ja, das wir gesagt haben, eben auch zu tun, ohne zu wissen, was das alles noch beinhaltet. Als der Engel die Mutter Gottes gefragt hat, willst du das, ich bin die Magd des Herrn, da wusste sie nicht, dass sie einmal unter dem Kreuz steht. Da wusste sie nicht, dass sie einmal den Gottmenschen, den sie aus ihrem Schoß gebiert, dann auch unter dem Kreuz wieder in ihrem Schoß halten wird. Dann stellt sie einen Blankoscheck aus für den lieben Gott mit dem Ja, den er mit der Summe nachher ausfüllt und nicht sie. Und sie auch nicht mehr fragt und uns auch nicht fragt. Letztlich geht es bei diesem Ja darum, dem lieben Gott mein Leben zur Gestaltung zu übergeben. Das heißt aber auch der Welt Adieu zu sagen. Freiheit von der Welt, jedenfalls in dem Maße, als die Welt irgendwo mich hindert, dass Gott über mein Leben verfügen kann und mein Leben gestalten kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Ja der Mutter Gottes, das sie dem Engel gegeben hat, das ist bis heute noch nicht ganz erfüllt. Weil das, was sozusagen mit diesem Ja verbunden ist, die ganze Menschheit umfasst und erst sozusagen erfüllt wird, in vollkommener Weise erfüllt wird und erfüllt sein kann, wenn die Welt vollendet wird. Sie ist die Mutter der Erlösung, einer Erlösung, die noch nicht am Ende ist, die noch nicht vollendet ist. Und erst wenn diese Erlösung der Menschheit und der Welt ganz vollendet sein wird, dann wird auch endlich alles erfüllt sein, was ihr vorbehaltloses Jawort gegenüber dem Engel vor 2000 Jahren beinhaltet hat. Amen.